Aline, du bist dran.
Vielen Dank für den Raum. Ich finde es eine ganz spannende Diskussion aus dem Grunde, weil wir alle natürlich von dem, wenn man so will, prominenten Verschwörungserzählern mitgekriegt haben, aber es auch eine ganz große Grauzone gibt. Man weiß bei vielen immer gar nicht genau, ist das jetzt noch kritisch oder ist das schon schwurblermäßiges Verhalten? Meine Frage an den Psychoanalytiker, an Hans-Jürgen Wirth, das finde ich ganz interessant. Meine Beobachtung ist, dass vor allem sehr viele Männer sich schwer damit tun, einem Virus ausgesetzt zu sein, das wir alle nicht kennen. Und es schwer ertragen zu sagen, ich weiß es nicht. Das fängt damit an, dass sie die Maske komisch tragen und die Nase raushängen lassen. Da hätte Sigmund Freud vielleicht eine ganz eigene Theorie dazu. Aber täuscht meine Beobachtung, dass sich insbesondere Männer sehr anfällig dafür zeigen?
Nein, ich glaube, das ist eine richtige Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe. Das betrifft insbesondere, wenn die bei sozusagen rechtspopulistischen Verschwörungstheorien. Da ist es ganz deutlich. Und gut, die Rechtspopulisten, insbesondere in Deutschland, die sind ja auch sehr männlich geprägt. Ja, ich glaube, das hat mit der männlichen Rolle, mit der Verunsicherung, die viele Männer erleben, häufig eben auch in höherem Alter. Übrigens sind auch eben viele, na nicht viele, aber es ist erstaunlich, für mich erstaunlich, dass doch einige Ärzte sich verschwörungstheoretisch äußern, auch etablierte Leute. Es sind meistens allerdings eben, es sind keine Frauen, es sind ganz überwiegend Männer, ältere Männer. Und ich glaube, das hat was mit der in die Krise geratenen männlichen Rolle zu tun. Aber die neue Querdenkerbewegung, da hat jetzt eine Untersuchung von einem Soziologen Oliver Nachtwey und seinen Mitarbeitern, die hat doch sehr deutlich gezeigt, und man sieht es ja auch, wenn man die im Fernsehen sieht, da sind schon auch sehr viele Frauen beteiligt, und die hat irgendwie eine andere, die hat einen anderen Hintergrund, das ist mehr ein esoterischer Hintergrund, und das verdient eine eigene Betrachtung.
Danke. Perdis, du bist dran.
Ja, vielen Dank. Das, was der Hans-Jürgen eben sagte, kann ich zu 100% bestätigen. Ich wollte nur anmerken, also ich bin direkt tatsächlich auch selber betroffen gewesen und habe den Verlauf, wie jemand in diese Verschwörungstheorien eintaucht und sich weiter entwickelt, live erlebt. Und das war alles andere als schön. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, aber daran schließt sich gleich meine Frage, dass Menschen, die so tief drinstehen oder drinstecken und dann mit diesem Eliteanspruch um die Ecke kommen, tatsächlich wieder zu bekehren sind. Meine Frage, also nochmal kurz zusammengefasst, ist tatsächlich, wie wahrscheinlich ist denn das? Denn die ganzen Fakten, die man entgegenliefert oder versucht hat anzubringen, sind komplett gescheitert.
Ich muss grundsätzlich zustimmen, und ich habe das versucht, auch eingangs so ein bisschen anzutippen. Ich würde nie zutiefst optimistisch sein, dass das einfach klappt. Und ich gebe ein Beispiel. Manchmal geht es auch darum, rote Linien in der Familie zu verteidigen. Ich habe zum Beispiel mit einem jungen Familienvater gesprochen, dessen Mutter schon immer verschwörungsaffin war. Und da gibt es wenig Chancen, dass sie auch von dieser Sichtweise runtersteigt. Es war aber so, dass in der Corona-Krise es schlimmer wurde. Und die ist mittlerweile eine QAnon-Gläubige. Und es war so, ich erzähle es nur ganz kurz fertig, die ist eine QAnon-Gläubige, die glaubt, dass in Tunnels in Österreich Kinder festgehalten, missbraucht, ihr Blut abgezapft werden, damit eine dunkle Elite länger leben kann. Und die ist auch eine vehemente Maskengegnerin. Und er hat mir erzählt, einmal in der Familie hat sie angefangen zu schreien und sie hat gesagt, ich gehe lieber ins Gefängnis, als dass ich die Maske trage. Und da waren seine 2 5-jährigen Kinder dabei und die konnten dann nicht schlafen, weil sie wirklich Angst hatten, die Oma, die muss ins Gefängnis. Und das war einfach so ein belastender Eindruck. Und er hat mir erzählt, er hat schon oft mit ihr geredet, aber da hat er sich mit ihr hingesetzt und gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die Kinder so einspannen. Und das zumindest, diese rote Linie, die wurde verteidigt. Und ich weiß, das ist extrem wenig. Aber manchmal geht es nur noch um ein Mindestmaß des menschlichen Umgangs. Und die Tragik ist, in manchen Fällen wird man womöglich weniger als das erreichen.
Also ich kann nur dazu sagen, ich habe den Kontakt komplett abgebrochen, weil genau diese Ausführungen ein bisschen zu Qanon und dass das Blut der Kinder genutzt werden, also das ist mir eine Spur zu surreal. Und abgesehen davon glaube ich auch tatsächlich, dass wenn man so einem Nährbodener zu viel Raum eingibt, also auch die Möglichkeit darüber zu sprechen, dass das eher, ja, ich sag mal, ein Nachteil als positiv ist. Und deswegen bestätigt das eigentlich nur mein Vorgehen. Vielen Dank.
Ich glaube, man muss auch strategisch überlegen, wo ist es mir das wert und wo kann ich etwas bewirken. Und manchmal wird es leider so enden. Ich glaube, wir leben nicht in einer perfekten Welt, wo wir unsere Ziele, die wir eigentlich haben, immer umsetzen können.
Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht nur das individuelle Schicksal und die individuellen Fälle betrachten, sondern wir müssen auch sozusagen die gesellschaftliche, sozialpsychologische Dimension sehen. Und da ist es einfach so, dass solche Strömungen und Stimmungen in der Gesellschaft, dass die auch wieder abflauen. Und das entlastet dann auch den Einzelnen, der macht dann eben da auch nicht mehr so mit, außer den extremen Fällen.
Ja, also ich würde das absolut auch unterschreiben. Das hat ja immer zwei Komponenten, einmal die individuelle und einmal die gesellschaftliche. Und das sieht man ja vor allem auch bei QAnon-Verschwörungserzählungen, beziehungsweise wenn man das noch weiterzieht, Deep State-Verschwörungserzählungen, die in den USA kursieren. Ich habe letztens mit einem Journalisten gesprochen, der eben auch bei dem Sturm auf das Kapitol dabei war. Der hat ganz trocken gesagt, naja, wir haben hier mittlerweile eine Situation, wo man sagen kann, 30% der Bevölkerung leben in ihrer eigenen Realität. Da kommt man überhaupt nicht mehr durch. Das ist überhaupt gar keine Voraussetzung mehr, um irgendwo einen demokratischen Diskurs zu haben, weil die unterschiedlichen Seiten von einer komplett unterschiedlichen Welt, von einer anderen Realität ausgehen. Und ich fand das ganz spannend. Es gibt auf Reddit, das ist so eine Online-Plattform, ein Forum für Menschen, die Angehörige an QAnon verloren haben. Und sie sprechen wirklich davon, sie haben diese Angehörigen verloren. Das sind 130.000 Menschen, die sich austauschen. Das sind zum Teil wirklich krasse Geschichten. Teilweise wird da berichtet, dass beispielsweise die Tante von jemandem am Sterbebett ihrer Mutter noch QAnon-Verschwörungserzählungen verbreitet und sich auch mit der kompletten Verwandtschaft zerstreitet, obwohl das eigentlich die letzten Momente sind, die sie noch mit ihrer Mutter hat. Da sind Berichte von Scheidungen, ja, also wo Menschen auch gesagt haben, mein Partner ist so radikal geworden, ich konnte das nicht mehr. Und vor allem auch, ich konnte das für die Kinder auch nicht mehr irgendwie zumuten, das zu ertragen. Ich habe mich dann am Ende getrennt und ganz viele Kinder vor allem auch, die sagen, also erwachsene junge Menschen, die sagen, ich habe den Kontakt zu meinen Eltern vollkommen abgebrochen, weil es war einfach vollkommen untragbar und ich habe alles versucht und es ging einfach irgendwann nicht mehr. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich so Aussteigergeschichten anschaut, dann berichten viele, sie hatten so eine Art Erweckungserlebnis und das hat Ingrid ja auch geschildert. Ja, also plötzlich gibt es da etwas, das einen stutzig macht. Es gibt auch eine andere Geschichte von einer QAnon, also nicht von einer Chemtrails-Verschwörungsgläubigen, die in einem Forum plötzlich gelesen hat, dass sich da Leute verabreden, um Piloten mit Laserpointern zu blenden. Und das war für sie der Punkt, wo sie gesagt hat, Moment mal, das wird mir jetzt zu radikal. Ich hinterfrage das jetzt. Ist das richtig? Ist es richtig, hier mitzumachen? Und das war dann der Punkt, wo dann plötzlich andere hinkommen konnten und sagen konnten, hier, schau mal, dieser Faktencheck oder ich nehme dich bei der Hand. Und das ist etwas, das muss jeder für sich ganz genau abwägen. Was ist die Beziehung zu diesem Menschen? Wie ist die Situation? Was für eine Verschwörungserzählung ist das? Wie ist auch meine eigene Gefährdungssituation? Und was kann ich selbst auch gerade ab? Ja, also man muss auch irgendwo eine Grenze ziehen und sagen aus Selbstschutz, ich kann das gerade vielleicht nicht mehr. Und gerade wenn Menschen sich sehr stark radikalisieren, dann ist es häufig so, dass durch diesen Bekehrungsdruck, den sie haben, also sie quatschen alle Leute mehr oder weniger mit ihrer Verschwörungserzählung permanent voll, das ist jetzt so lapidar gesagt, aber es ist wirklich schlimm für die Menschen im Umfeld, man kann kein normales Gespräch mehr führen und daraufhin wenden sich immer mehr und mehr ab. Und was dann passiert ist, dass der Bezugspunkt, der soziale Bezugspunkt sich immer stärker in die verschwörungsideologische Gruppe hinein verlagert. Das heißt, wenn man sich dann irgendwann entschließt, mit dieser Gruppe zu brechen, steht man vor dem kompletten Nichts. Das heißt, man kann auch überlegen, ob eine Zwischenlösung möglich ist, dass man sagt, du, ich breche jetzt an dieser Stelle den Kontakt ab. Aber wenn du bereit bist, das zu hinterfragen, ja, oder wenn du bereit bist, da auszusteigen, dann bin ich wieder für dich da, da auch eine klare Ansage zu machen und für sich da aber auch eine Grenze zu ziehen.
Ich wollte nochmal einen Punkt aufnehmen, den Richard vorhin gemacht hat und den ich für entscheidend halte, weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir das allererste Mal überhaupt mit irgendeinem, sagen wir mal, radikalen oder extremen Phänomen zu tun haben. Und ich glaube, ganz entscheidend ist tatsächlich die Hardcore-Leute von den Mitläufern zu trennen. Wir wissen mittlerweile aus ganz vielen der Foren ja, wer die wirklichen Drahtzieher sind oder wer sowas ganz gezielt steuert. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch eine gewisse Härte gefordert, von Benennen, Naming and Shaming bis hin zu dem, was Richard getan hat, nämlich da auch juristisch gegen vorzugehen. Und bei den Mitläufern gibt es natürlich schon ein ganzes Toolset von Dingen, wissen wir beispielsweise aus der Sektenbekämpfung oder Aussteigerprogramme, die es auch in anderen radikalen Milieus oder Ähnlichem gibt. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, da präziser hinzuschauen. Wir haben im Herbst, im August vergangenen Jahres eine Geschichte über QAnon in Deutschland recherchiert und dann mit einem der führenden Köpfe in Deutschland auch zu tun gehabt. Und da war völlig klar, dass jede Form der inhaltlichen Auseinandersetzung für die Katz ist. Ich habe als Korrespondent in Washington gelebt und er hat auf diese Hillary Clinton-Geschichte abgehoben, wonach in einer Pizzeria angeblich kleine Kinder in einem Hinterraum in der Küche gehalten werden und da Zwangsarbeit verrichten müssen. Ich kenne diese Pizzeria und habe ihm gesagt, ich war da, da ist nichts und ich biete auch an, wir können nochmal zusammen dahin gehen und so. Und da kommt aber natürlich argumentativ überhaupt nie irgendwas zurück. Und ich würde wirklich dafür plädieren, genauer hinzuschauen und den Strukturen hinterher zu recherchieren und die wirklich hart dann auch anzugehen und bei den Mitläufern aber den Gesprächsfaden zu suchen und da die Auseinandersetzung nicht aufzugeben.
Ja, hallo, Elena Lindner ist mein Name. Ich bin Systemikerin und Sozialpsychologin und bin in einem Bildungsinstitut tätig und auch selbstständig und berate Führungskräfte und Mitarbeiter in privaten und beruflichen Schieflagen. Und ich habe jetzt eine Weile zugehört und versuche jetzt nochmal, also jetzt wurden gerade zuletzt sehr extreme Situationen geschildert, wo ich mir gar nicht so sicher bin, geht es jetzt um die Erzählungsmythen, geht es da um pathologisches Denken, geht es da auch um Grenzverletzungen? Ich habe jetzt mal, oder beziehungsweise ich war interessiert an der Überschrift auch vor dem Hintergrund von Corona, weil Corona uns ja so getroffen hat wie der schwarze Schwan die Wissenschaftsgeschichte. Ne? Also wir waren alle wahnsinnig konfrontiert mit einer Kontingenz, die erstmal erklärungsbedürftig ist. Und ich finde, es ist wahnsinnig nachvollziehbar, dass man irritiert ist und wir waren alle irritiert, glaube ich, auch diejenigen, die sich selbst zu schreiben schon gut in der VUCA-Welt eingerichtet haben, dass man da versucht, das irgendwie in eine Ordnung zu bringen und irgendwie eine Erklärung drumherum zu spinnen, empfinde ich erstmal als wahnsinnig menschlich. Also eine Narration zu spinnen, die einen definierten Anfangspunkt hat, also irgendeine Ursache und irgendwo auch ihr Ende findet, ihre Klimax, ihren Höhepunkt. Und ich war jetzt so ein bisschen an dem Punkt hängen geblieben, als es darum ging, das Vertrauensproblem aufzuzeichnen. Ich sehe das anders als Hans-Jürgen, Moment, wie ist denn der Nachname von Ihnen wird, der gesagt hat, okay, hinter dem Problem steht ein eigenes individuelles Problem. Ich glaube, dieses Vertrauensthema ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema. Und ich halte wenig davon, wenn man denjenigen, die schon auffällig sind mit einer komischen Geschichte, auch noch ein tieferes Problem unterschreibt. Da hat man tatsächlich irgendwie, also ich empfinde das als eher spaltend, als aufeinander zugehend und auch als wenig hilfreich. Und ich mache aber auch die Erfahrung, also ich habe jetzt die ein oder war konfrontiert mit der einen oder anderen Verschwörungserzählung im entfernten Bekanntenkreis. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Fakten wenig bringen. Aber eben dann, wenn eben die Beziehung auch total schief hing. Also wenn es darum ging, wenn einfach in der Erzählung schon inhärent war, dass diejenigen, die das erzählen, Teil dieser Elite sind, die miteinander unter einen Hut stecken und versuchen, die Welt zu regieren. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass die Diskussion so um dieses Null oder Eins in so ein dualistisches Denken reingekommen ist. Also entweder ich mache meinen Standpunkt klar und sage, das ist Mumpitz, ich möchte mit dir nicht reden, oder ich gehe wahnsinnig empathisch auf den anderen ein. Und da würde ich gerne noch eine dritte Lösung vorschlagen, nämlich das einfach sokratisch zu hinterfragen, im Sinne von, also ich bin nicht deiner Meinung, ich habe dazu eine andere Haltung, aber ich bin erstmal interessiert dazu, wie du dazu kommst und was so deine Gedanken zu dem Thema sind, und dann immer wieder hinterfragen, also auch gerne katastrophisieren im Sinne von, und was passiert dann, und das ist sehr verrückt, erzähl mir mehr davon. Also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann mal nachfragt und tatsächlich bei der Erzählung des anderen bleibt, am Ende ja auch die Frage steht, ist ja verrückt, dass gerade du das jetzt gerade weißt, dass das so ist, dass es da irgendwie eine Elite gibt, die die Welt regiert, und ist ja verrückt, dass sich da noch gar niemand gegen gewehrt hat. Ne? Und also im Sinne von beziehungsmäßig nicht allzu sehr in Riegel vors Tor schieben, sondern erstmal auch zeigen, man ist offen, man bleibt irgendwie auf Augenhöhe, und aber auch auf der sprachlichen Ebene zu sagen, dass man nicht die andere Meinung teilt. Und einfach so lange hinterfragt, bis sich die Erzählung selbst widerspricht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr hilfreich ist, auch für den anderen. Bei diesen anderen extremen Formen, in denen es da um Community auch geht, in denen es eher auch um so eine Art Sektenschaft geht und Grenzüberschreitungen, da bin ich auch absoluter Meinung, da geht es um Selbstschutz. Aber vielleicht können wir ja auch nochmal darüber anders sprechen, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die vielleicht auch berechtigte Sorgen haben und mit dieser Art von Kontingenzbewältigung anders umgehen.
Danke, Elena. Also erstens, ich finde auch generell diese Debatte ist ziemlich super, fällt mir wirklich gut. Diese Methode des sokratischen Dialogs, die finde ich extrem wichtig. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich beschreibe den Fall eines Vaters, also eines pensionierten Mannes, der in der Pension angefangen hat, mehr und mehr Verschwörungsgeschichten zu lesen. Und als die Corona-Sache losging, seine Tochter hat mir erzählt, nach dem ersten Lockdown ist sie draufgekommen, dass er am Morgen ein Gläschen herausnimmt und eine Flüssigkeit verdünnt mit Wasser trinkt. Diese Flüssigkeit ist Chlordioxid, das ist ein Desinfektionsmittel, das wird im Internet als Wundermittel verkauft. Und das ist zutiefst gefährlich, was manche Menschen dann auch machen. Und die Familie kämpft total, versucht ihn zu erreichen, ist schwierig. Das eine Mal, als sie den Eindruck hatten, da ist der Hauch eines Zweifels vorhanden. Das war wirklich die Methode des Fragens, als nämlich die Schwägerin gefragt hat, wirklich wissen wollte, warum siehst du das so und warum hängt das zusammen? Und das war gar nicht angetrieben aus einer, der dem Versuch zu überführen oder irgendetwas, weil im Gespräch ist dann Folgendes passiert, irgendwann ist er selbst stutzig geworden, weil er gemerkt hat, das ist ein kluger Mann, der ist gebildet, eigentlich einfühlsam, aber er hat irgendwann gemerkt, Das klappt jetzt argumentativ gar nicht mehr, weil wir sind so geneigt, immer mit Antworten, mit Kontern zu kommen. Das Problem ist, diese falschen Geschichten, die setzen nicht auf der Faktenebene an. Die sind oft leicht überprüfbar oder man sieht ziemlich schnell, da ist nichts dran. Die setzen auf der emotionalen Ebene an, auf emotionalen Bedürfnissen, auch auf Beunruhigung, auch auf Ängsten. Und wenn ich aber versuche, immer mit Fakten kommen, dann rede ich auf einer anderen Ebene. Da ist die Frage, finde ich, tatsächlich ein mächtiges Instrument. Und die Frage hilft mir oft auch vorzufühlen, wie viel Chance habe ich noch. Also ich wollte nur sagen, danke, weil ich glaube, das ist tatsächlich, das Fragenstellen ist eine der wichtigsten Sachen, die einem helfen kann.
Ich fand den Einwurf von Elena ebenso wichtig und auch das, was Ingrid gerade gesagt hat. Ich glaube, sie hatte das auch vorher schon einmal ganz kurz erwähnt. Man neigt ja auch so ein bisschen dazu in solchen Gesprächen dann, ich hatte das Beispiel selber auch schon im Bekanntenkreis, dass man dann irgendwie so in so eine Art Streit ja irgendwie geht oder wo der Temper dann einfach sehr, sehr hoch fährt. Und ich glaube, dass es auch angeraten ist, dass man halt versucht, aus diesem Gespräch dann halt eben nicht entzweit rauszugehen oder verstritten rauszugehen oder dass man dann eben ganz aktiv versucht, den Tempo wieder runterzufahren und der Person eben signalisiert, hey, wir sind jetzt hier nicht einer Meinung oder wir kommen da jetzt vielleicht auch gar nicht auf irgendeine Lösung. Das hat ja Ingrid mehrfach vorhin auch schon erwähnt, dass man da ja nicht immer gleich irgendwie was wieder rumkriegt oder bekehrt, wie wir es jetzt hier in der Überschrift haben, sondern dass das ja ein langer Prozess ist. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass man versucht, wenn man Freundinnen hat, die halt eben in diese Richtung ausscheren, dass man die auch als Freundinnen versucht zu behalten und vielleicht eben mit diesen Gesprächstaktiken dann auch eher mal versucht, das Gespräch dann halt eben
dann wegzuführen von der Verschwörung und dann halt eben so sagt, okay, lass uns das mal jetzt bleiben und so, aber wir bleiben hier dennoch in der freundschaftlichen Ebene.
Dominik, du arbeitest bei der Tagesschau und hast da sicher auch hin und wieder zu tun mit der Frage, nicht nur hin und wieder, sondern ständig, was bringen wir nicht? Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive was beitragen.
Ja, vor allen Dingen arbeite ich im Faktenfinder-Team von der Tagesschau und ich würde gerne gerade an das anknüpfen, was gesagt wurde, diese, ich sag mal, einen Schritt vor den Mitläufern, schon im Bekanntenkreis. Ich habe das nämlich mal erlebt auf einer Geburtstagsfeier, als plötzlich der Co-Gastgeber seine kruden Theorien ausgepackt hat und keiner hat widersprochen. Und ich habe gemerkt, ich habe mich dann irgendwann eingeschaltet, dass es mir schwer gefallen ist, dagegen zu argumentieren, weil Fakten nicht als solche zugelassen werden. Und ich halte es generell halt für wichtig, eben nicht zu schweigen und dagegen zu halten, um zu vermeiden, dass der Kreis der, ich sag mal, Mitläufer ansonsten sukzessive immer größer wird. Nur erstens kostet es Kraft und zweitens gingen mir dann auch auf Dauer die Argumente ein bisschen aus, wenn halt Fakten nicht als Fakten akzeptiert werden. Und ich sehe das halt hier auf Clubhouse in den letzten Tagen, dass es immer mehr Räume gibt mit Verschwörungstheoretikern. Die sind dann mit Entourage da, ziehen Leute an. Und man hat aber gar keine Chance, in fremden Räumen dagegen zu argumentieren, weil man dann ratzfatz aus dem Raum gekickt wird. Und deswegen die Frage vielleicht auch ins Plenum, wie kann man dagegen angehen? Soll man dann aufs Clubhouse erst gar nicht in die Räume rein, den anderen das Feld überlassen? Soll man Gegenräume eröffnen und auch im Privaten? Soll man schweigen oder es Kraft kostet, dagegen argumentieren oder eben das Gespräch, wie es eben hieß, umlenken?
Nie schweigen. Also wenn ich etwas gelernt habe, ich habe ja sehr viel auch mit Opfern, und zwar solchen, die jetzt nicht Journalisten sind oder Profi-PR-Leute, die sich wie ich noch irgendwie ausdrücken können, sondern vor allem, also was mit den Opfern geschieht, das ist etwas ganz, ganz Schlimmes, weil die werden nämlich stumm, die werden leise, die ziehen sich zurück, die werden depressiv, manchmal begehen sie Selbstmord, gibt es alles. Und ich glaube, das ist etwas, was mir alle bestätigt haben, das Schlimmste für Opfer von Verschwörungstheorien, das ist das Schweigen der Gesellschaft. Und deswegen mein Appell, weil du das gerade so großartig auch formuliert hast, ist immer dagegen halten. Es ist anstrengend, es macht keinen Spaß. Man geht missmutig nach Hause und es kostet echt Kraft. Aber ich glaube, das ist unsere, Verpflichtung als Generation dieser Digitalisierung, in der wir gerade stecken. Das ist ein Prozess, den müssen wir aushalten. Ich glaube, das Internet und all seine Tools sind eine Häutung. Und wir erleben jetzt gerade sozusagen, dass nicht nur alles irgendwie Sonnenschein ist, sondern dass das auch mit einer Verpflichtung verbunden ist, dass wir diese großartigen Tools zur Verfügung haben heute. Und deswegen, ich will dich damit quasi nur unterstützen und sagen, bitte kämpfe und versuche dagegen auch weiterhin anzukämpfen. Und zwar jeder, der dem so etwas begegnet.
Ja, ich will Dominik auch unterstützen und dass wir hier diesen Raum gemacht haben, hat auch mit denselben Erfahrungen zu tun, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Vielleicht noch ein Aspekt, der kommt auch in beiden Büchern vor. Wir diskutieren ja diese Frage von Verschwörung und Desinformation nicht einfach im luftleeren Raum, sondern wir sind mitten in einer Pandemie und da sind Meinungen, die in Richtung gehen, ich glaube da nicht dran und ich trage keine Maske, sind ja nicht mehr Privatsache, sondern das wird zum gesellschaftlichen Problem dadurch, dass natürlich dadurch die Infektionsketten munter weitergesponnen werden, auch wenn der Einzelne vielleicht gar nicht Symptome zeigt. Das heißt, gerade in dieser Pandemie ist natürlich das Verhältnis der Menschen zueinander besonders gefordert. Also selbst wenn ich vielleicht der Meinung bin, Corona ist gar nicht so gefährlich, wie hier nun behauptet wird, müsste ich trotzdem eine Maske tragen, um dafür zu sorgen, dass die Infektionszahlen nicht weiter hochgehen, weil dann führt es ja zu Maßnahmen, die mir nicht gefallen, weil sie meine Freiheitsrechte eingrenzen. Das heißt, auch wenn ich von dem Virus nicht so verängstigt werde wie andere, müsste ich durch mein Verhalten, also durch das Tragen von Masken, dazu beitragen, dass ich quasi der anderen Seite ja nicht die Zahlen liefere, die sie dann benutzt, um wieder neue Maßnahmen zu erlassen. Das ist übrigens auch ein rhetorischer Kniff, den ich aus dem Buch von Ingrid entnommen habe. Also in die Logik des anderen zu gehen und gemäß seiner Logik argumentieren. Das war für mich eine von vielen Aha-Erlebnissen in dem Buch.
Ich würde das gerne noch mal kurz unterstreichen. Also die Frage war ja so, soll man sich einmischen oder nicht? Ich habe jetzt hier auch auf Clubhouse schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit diesen Gruppen, die ja dann eigentlich schon ein bisschen daran auch zu erkennen sind, dass dann nach Meinungen gefragt wird. Ne? Ich meine, das ist dieses man muss alle Seiten anhören, was man ja auch im Fernsehen oft hat, das hat immer das Problem, dass so zwei Seiten dann auf eine gleiche Ebene gehoben werden, die einfach nicht auf der gleichen Ebene sind. Hier bei Clubhouse, und ich würde das jetzt mal generell als das Problem bei Social Media hochheben, da mischt sich halt die Bevölkerung wieder neu. Insofern ist der Widerspruch sehr wichtig. Ich habe das auch so in ein, zwei Räumen gemacht und habe dann einfach mal klar widersprochen, ein bisschen Fakten dargelegt, soweit ich sie in dem Moment auch kohärent zusammenfassen konnte. Bin dann irgendwie auch zweimal von der Bühne geschmissen worden. Es hatte allerdings dann auch die Folge, dass dann mehr Leute sich eingemischt haben und es dann nochmal klargestellt haben, bis die Moderatoren dann schon richtig in die Bredouille kamen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Erfolgsrezept, aber es ist, glaube ich, generell wichtig, denn man muss sich auch mal klar machen, ich denke, das wird auch durch Umfragen immer wieder gestützt, es gibt eine große Mehrheit, die klar denkt. So, es gibt eine überwältigende Mehrheit, die bloß irgendwie nicht so richtig sich aufgerufen fühlt oder selbst vielleicht auch noch nicht verstanden hat, wie wichtig es sein kann, sich überhaupt in diese Debatte mit einzumischen. Und die dann am Ende immer total überrascht ist, wenn Wahlen komisch ausgehen oder so, weil man sich eigentlich irgendwie überhaupt nicht hat vorstellen können, dass der Blödsinn gewinnen kann. Das haben wir irgendwie beim Brexit gesehen, das haben wir bei der Trump-Wahl gesehen, letzten Endes auch bei der letzten Präsidentenwahl, wo es dann eben eine Mobilisierung gab der Aufrichtigen, die, obwohl die Gegenseite dann auch in großen Zahlen ausgerückt ist, um ihr Ding zu pushen, von dieser Mehrheit dann niedergekämpft wurde. Das ist natürlich ein schwieriger Krieg, aber muss geführt werden, denn zusätzlich zur Virus-Pandemie haben wir halt in diese infodemischen Verhältnisse, die im Prinzip eigentlich genauso dieses virale Muster widerspiegeln, wie wir das jetzt auf der medizinischen Seite auch sehen.
Es gab ja jetzt ganz viele Negativbeispiele zum Diskutieren und die kenne ich leider auch, aber ich würde echt sagen, wenn eine Person mir etwas bedeutet, sollte ich sofort reingehen, wenn jemand Verschwörungserzählungen verbreitet. Denn meine Erfahrung ist, wenn Menschen noch nicht so gefestigt sind in ihrem Glauben, dann kommt man mit Faktenchecks unglaublich weit. Wenn man aber zu lange wartet und irgendwie glaubt, das Problem löst sich von alleine, dann kann es eben sein, dass Menschen in eine Radikalisierungsspirale geraten und dann kommt man später irgendwann nicht mehr durch. Das heißt, je früher ich eingreife, desto größer sind meine Chancen des Erfolgs. Und ich habe das selbst erlebt. Ich war am Anfang der Pandemie bin ich Bahn gefahren und da waren so ein paar Jugendliche, die haben irgendwas über Bill Gates erzählt. Und ich habe das so durch meine Kopfhörer gehört und dachte so, okay, damit kenne ich mich zufällig aus, habe die Kopfhörer abgenommen und habe die Jungs in ein Gespräch verwickelt und habe denen mal erzählt, was hinter dieser Verschwörungserzählung steckt, was so die kleinen Faktenkrumen in dieser Erzählung sind und wo es einfach ganz falsch ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich Gegenwehr bekomme. Das war gar nicht der Fall. Die Jungs haben sich bedankt. Während des Gesprächs hat einer seine Maske wieder aufgezogen, die so an seinem Kinn gebaumelt hat vorher. Und als sie rausgegangen sind, haben sie sich nochmal überschwänglich bedankt. Ja, und da merkt man eben auch, dass wenn man eben oft Gegenrede betreibt, dann hat man diese Erfolgserlebnisse auch manchmal. Und meiner Wahrnehmung nach, also mich entschädigen die dann 10-mal für alle Gespräche, die dann doch anstrengender geworden sind.
Ich wollte noch mal kurz eben zu Tim und Dominik was sagen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich auch mal Verschwörungstheoretiker war, also ab 15 bis 25. Und zu diesen Kreisen habe ich natürlich nach wie vor Kontakt, also zu Leuten, die links denken. Und die seltsame Erfahrung, die ich da mache, ist so eine komische Abneigung gegen soziale Medien im Sinne von, naja gut, das ist ja alles von den USA gesteuert und Silicon Valley und die Tech-Giganten und wie kann man sich da umtun. Und die provoziere ich immer gern mit der Auffassung, Leute, was früher die Straße war, also was früher der Marktplatz war, auf dem man Transparente hochhielt und Fahnen schwenkte, das ist heute das soziale Netz. Und wenn ihr da nicht seid und dagegen haltet, dann erlebt ihr, wie sich der Diskurs in der Gesellschaft verschiebt. Und wenn ihr da nicht seid, dann seid ihr nicht mehr nur links, sondern dann habt ihr all das, wofür ihr mal in den 60er, 70er Jahren auf der Straße war, das gebt ihr auf.
Also in meiner Erfahrung, also in den ersten Tagen habe ich auch das gemacht, dass ich teilweise in Räumen dann auch Zuspruch bekommen habe aus der Audience. Aber in letzter Zeit ist mir halt aufgefallen, dass ich halt ganz schnell komplett aus dem Raum rausgekickt wurde. Also ehe ich mich versehen hatte, war ich draußen. Und dann sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass wenn die sich dann einig sind, mich zu blockieren oder zu melden, dann bin ich ganz schnell draußen bei Clubhouse. Und deswegen bin ich so ein bisschen ratlos, wie ich mich hier auf Clubhouse verhalte. Bei den anderen, FaceTime und Facebook und so alles, da komme ich klar mit. Aber hier bei Clubhouse bin ich da wirklich noch unschlüssig.
Ja, da brauchen wir eine Art von Gegenöffentlichkeit. Wobei ich nicht verstehe, die können dich doch nicht aus dem Raum schmeißen. Die können dich nicht auf die Bühne lassen, aber die können dich ja nicht aus dem Raum schmeißen, oder?
Nee, in dem Moment, wo ich auf der Bühne war. Also ich halte mich da ja nicht zurück. Ja, ich höre da nicht nur brav zu. Ich habe auch schon erlebt, da hörte ich zu und offenbar wurde ich dann zum Beispiel von einem Moderator wurde ich angepingt, so nach Motto, willst du hochkommen? Sage ich natürlich sofort ja. Und kaum war ich oben, dauerte es keine 2 Sekunden, da war ich aus dem Raum draußen. Also ich konnte noch gar nicht das Mikrofon aufmachen. Und das schien mir sogar richtig gezielt. Die hat in der Bio gesehen, aha, Faktenfinder, ARD, gleich raus mit dem.
Klar kann man aus diesen Räumen rausgeworfen werden. Wenn das sozusagen eh nur voll mit Leuten ist, denen nicht mehr zu helfen ist, in Anführungsstrichen, dann hat man der Sache damit auch keinen Schaden zugefügt. Dann ist da halt nicht viel zu holen. Die wollen dann irgendwie unter sich bleiben, aber damit ist ihr Outreach ja dann sozusagen auch nicht signifikant. In dem Moment, wo es eben gemischtes Publikum ist, wird sowas durchaus zur Kenntnis genommen. Allein schon, glaube ich, weil viele Leute sich auch nicht vorstellen können, dass es da überhaupt noch eine andere Sicht geben kann. Und in dem Moment, wo sie darauf treffen, kann dieser Prozess halt beginnen. Ich will da nicht zu optimistisch sein, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Faktor.